ARD Sounds.
MDR aktuell. Die Reportage.
Zentralkreta. Ich denke an Urlaubsreisen mit meinen Eltern. An Gastfreundschaft, Tanz und Musik. Lebendige Traditionen von Bewohnern, die ihre Wurzeln nicht verloren haben. Gerade in den Bergdörfern, in die ich jetzt fahre. Doch heute geht es in ein Dorf mit einer tödlichen Tradition. Vorisia. Bei einem Schusswechsel im November 2025 gab es hier 2 Tote und mehr als 10 Verletzte. Mitglieder 2 Familien haben sich auf offener Straße beschossen. Mit Maschinengewehren. In einem Ort, in dem schon früher eine Vendetta herrschte. Eine Blutfehde zwischen 2 Familien. Eine davon auch bei dem neuesten Vorfall involviert.
Wir sind jetzt verabredet mit einem Mitglied aus einer dieser beiden Familien. Das war ganz schön schwierig, im Vorfeld an den Rand zu kommen. Und ich hoffe tatsächlich, dass er jetzt kommt, weil er hat uns nochmal angerufen, dass wieder irgendwas passiert sei.
Bei dem Streit ging es um ein Haus, gebaut an einer Stelle, die andere Familie für sich beanspruchte. Eine Bombe explodierte darin. Dann folgte die Bluttat. Selbstjustiz statt Rechtsstaat. Nach der Tat wurden 400 Spezialeinsatzkräfte geschickt, um eine weitere Eskalation zu verhindern. In Vorisia leben rund 500 Menschen. Und heute sind einige Beamte immer noch präsent. Die Polizei ist auch der Grund, warum das Mitglied der Familie mich außerhalb der Ortschaft treffen will. Janis. Dunkel getönte Sonnenbrille, Kurzhaarfrisur. Er wartet an seinem Pickup auf mich. Sein Cousin ist bei dem Schusswechsel im November 2025 gestorben. Guten Morgen, Janis. Was ist denn schon wieder passiert im Dorf?
Ach,
lass sein. Es wird schon werden. Wir können nicht rein ins Dorf, die Polizei ist drin. Und ich will nicht auffallen.
Ein Streit, der fast erneut eskaliert wäre. Janis erzählt von dem Tag im November, den Hunderten von Schüssen, seinem Cousin, der 5 Kinder zurücklässt, das jüngste noch nicht mal 1 Jahr alt. Seit der Tat verläuft eine unsichtbare Grenze mitten durch den Ort. Für Janis unpassierbar.
Mir geht es um das Dorf. Keiner traut sich mehr auf die Straße. Die Menschen hier sind gastfreundlich. So kennen wir unser Dorf nicht. Es wird sehr lange dauern, bis es heilt. Ich hoffe, dass alles gut geht.
Wie schnell sich die Gewalt weiter hochschaukeln kann, will mir Janis weiter hinten zeigen. An einem Ort, der in die Geschichte Vorisias zurückführt. Die Gewalt in Vorisia, lange kein Einzelfall. Kreta gilt als der wilde Westen Griechenlands. Vendettas haben im Lauf der Zeit hunderte Opfer gefordert. Auslöser oft Diebstahl oder Eifersucht. Die Blutrache wird oft weiter vererbt und zwischen den Männern ausgetragen. Die Ehre zu verteidigen wird hoch angesehen und in Volksliedern besungen. Friede kehrt oft erst ein, wenn unter den Familien geheiratet wird. Oder wenn Beteiligte das Dorf für immer verlassen. In Vorisia will mir Janis den Friedhof zeigen, so etwas wie neutrales Gebiet. Als wir uns nähern, sieht er, dass auch andere Leute da sind. Janis sagt, wir sollten vorsichtig sein.
Die Leute sind nach dem Morden mürrischer, verschlossener. Ein falsches Wort, eine Geste, das kann sie stören.
Auf dem Friedhof deutet Janis auf mehrere ältere Gräber. Den Verstorbenen sind einige Dinge gemeinsam. Sie sind im August 1955 gestorben und es heißt nicht gestorben am, sondern Efonefthi, ermordet am. Bei einer Blutrache vor 71 Jahren. Und dann werden wir angesprochen von einer Gruppe, die vor einem der Gräber steht, und deren Familie damals unschuldig mit hineingezogen wurde.
Meine Mutter war das und hier mein Bruder. 8 Monate alt und du wächst ohne deine Mutter auf.
Der Vater überlebte damals schwer verletzt und hat sich sein Leben lang gegen Rache ausgesprochen. Seinem Sohn Michalis hat das vielleicht das Leben gerettet. Jannis sieht darin auch jetzt beim aktuellen Gewaltausbruch im Ort die einzige Möglichkeit, keine Rache. Er könnte sich einfach zurückziehen. Aber indem er mit uns spricht, versucht er, die Spirale der Gewalt auch durch seine eigene Familie zu unterbinden. Das könnte allerdings schwer werden. Am Grab von Jannis Cousin trauert die Witwe. Jannis will nicht mit dorthin. Ich komme allein mit ihr ins Gespräch. Hier haben Sie all seine Lieblingssachen rein. Ein kleiner Glasschrein auf dem aufwendig gestalteten Marmorgrab. Darin zwei Messer mit dem Namen des Toten eingraviert. Ein BMW-Autoschlüssel. Eine Packung Zigaretten. Warum wurde er getötet? Hatte er Feinde?
Nein, sie waren 10, 15 Leute mit Kalaschnikows. 4 Kugeln steckten in seinem Körper.
Spüren Sie Wut?
Ja, natürlich. Möge Gott sie bestrafen. Und zwar schnell. Sie sollen verschwinden, weit weg.
Mitglieder beider Familien wurden festgenommen. Aber die Waffen sind noch nicht gefunden worden. Ich frage mich, ob es Jannis wirklich gelingen kann, seine Familie zu überzeugen, dass weitere Gewalt zu nichts führt. In der Stadt Rethymno befasst sich eine Spezialeinheit der Polizei mit Gewaltverbrechen auf Kreta. Zum Kern des Teams gehört einer, der selbst schon Kollegen hat sterben sehen. Konstantinos Kanlis, Mitte 50, ziemlich durchtrainiert. Bei seiner Arbeit geht es längst nicht mehr nur um Blutrache auf der Insel. Zuletzt wurde die Polizei angehalten, verstärkt Kontrollen und Razzien durchzuführen. Waffen, Bargeld, Drogen wurden sichergestellt. Wir hören von 1 Million Schusswaffen auf Kreta, stimmt das?
1 Million, 10 Millionen, 50.000, keiner weiß es. Die Waffen sind nirgendwo registriert. Wir kennen nicht einmal ihre Herkunft.
Mehrere Kollegen sind bei Einsätzen erschossen worden. An der Wand im Polizeirevier hängen Fotos der Verstorbenen. Konstantinos Kanlis spricht von mafiaartigen Strukturen. Der Staat müsse mehr tun, sagt er, etwa was die Strafen für illegalen Waffenbesitz angeht. Sie waren lange viel zu lax, sagt Kanlis. Erst zuletzt sind sie etwas härter geworden. Nach der Bluttat von Vodisia schickte die griechische Regierung Polizeisonderermittler nach Kreta. Illegaler Waffenbesitz und Einsatz sollen strenger bestraft werden. Der griechische Minister für Bevölkerungsschutz, Michalis Chrysochoidis, sagte:
Mafia und Raudis werden nicht das Sagen haben.
Doch wie hart will die Regierung durchgreifen? Verbote durchzusetzen und Waffen zu konfiszieren könnte viele Wählerstimmen kosten. Und so hegte mancher Minister nach Vodisia auch Sympathien für das kretische Rebellentum. Gesundheitsminister Adonis Yeriadis:
Mir gefällt die Selbstverteidigung, daran glaube ich von Kindheit an.
Ein Minister, der nach einer Bluttat die Selbstverteidigung preist. Umso schwieriger gestaltet sich der Kampf einiger Kreterinnen und Kreter gegen die Waffentradition. An einer Schule in Heraklion hat sich nach der Bluttat von Vodisia Widerstand formiert. Lehrerin Evi Christaki und ihre Schülerinnen und Schüler waren schockiert nach all den Nachrichten über ihre Insel und enttäuscht über manche politischen Reaktionen.
Ich fühlte Wut und Trauer. Ich komme von hier, ich liebe meine Insel und ich weiß, dass wir so viel mehr sind als das.
Um zu zeigen, dass ein anderes Kreta möglich sein kann, entschieden Evi und ihre Schüler, ein Video zu produzieren. Und dieses Video ist in Griechenland viral gegangen. Der Titel: Eine Frage der Ehre. Zwischen zwei Schülern eskaliert darin ein Streit. Sie drohen sich. Doch dann schlichtet eine Schülerin. Dass das Video viral gegangen ist, hat Lehrerin Evi angespornt, weiterzumachen. Ihr Plan: Sie will an eine andere Schule fahren, in einem Bergdorf, und dort ihr Video gegen die Waffengewalt vorstellen. Evi wird überrascht sein, wie viele Kinder dort bereits Kontakt mit Waffen hatten. Dass sich die Kreter bewaffnet haben, liegt auch an Deutschland. 1941 befahl Hitler die Eroberung Kretas. Das Unternehmen Merkur startete damals am 20. Mai. Mehr als 10.000 deutsche Fallschirmjäger sprangen über Kreta ab. Das Ziel? Alliierte und griechische Truppen auszuschalten und die Kontrolle des östlichen Mittelmeers zu sichern. Die Nazis brannten zahlreiche Dörfer nieder. Teils erging der Befehl, die männliche Bevölkerung ganzer Gebiete auszulöschen. Widerstand und Bewaffnung waren die Folge. Im Lauf der Zeit wuchs der Stolz, sich selbst verteidigt zu haben. Eines der niedergebrannten Dörfer? Wodisia. Viele alte deutsche Waffen sollen auf Kreta heute noch in Umlauf sein. In Kretas größter Stadt, in Heraklion, treffe ich Markus Bingel. Er ist Reisebuchautor für einen der beliebtesten deutschen Reiseführer über Kreta. Und gerade für eine Aktualisierung unterwegs.
Die Marktstraße, man kann hier schon noch die ein oder andere schöne Entdeckung machen.
An einem Souvenirladen entdecken wir Kühlschrankmagneten aus Holz. In Form der Insel Kreta und in Form von Kalaschnikows. AK-47 steht darauf, die Typenbezeichnung.
Das ist befremdlich, auf jeden Fall. Also, ja, ein bisschen merkwürdig, sagen wir es mal so.
Die Kühlschrankmagneten, nur ein kleiner Vorgeschmack, was uns im Laden erwartet. An der Decke und in den Vitrinen Schnellfeuerwaffen und Pistolen. Laut Ladenbesitzerin Maria alles Repliken. Sie zeigt uns auch die Messer, teilweise dolchartig lang.
Das hier tragen unsere Männer, die Tänzer, am Gürtel. Ein Kampfmesser. Wir halten es so in der Hand, nehmen es raus und dann töten wir. Menschen. Ein Kriegsmesser.
Erwarten Sie den nächsten Krieg auf Kreta?
Nein, aber wenn es nötig wird.
Das Kundengespräch lässt mich etwas ratlos zurück. Solche Kriegsmesser, sagt die Verkäuferin, sind auf Kreta ein gängiges Geschenk für Familienmitglieder. Reisebuchautor Markus Bingel und ich verlassen den touristischen Norden. Er will mir einen seiner Lieblingsplätze auf Kreta zeigen.
Es ist ein ganz kleines Dorf, was so ein bisschen den Charme von so einer Wild West Geisterstadt hat.
Bis kurz nach dem Zweiten Weltkrieg lebten hier noch mehr als 100 Personen. Dann begann eine Blutfehde zwischen zwei Familien. Bei der letzten offiziellen Zählung 2011 hatte Aradena noch 4 Bewohner. Und dann treffen wir einen der letzten Verbliebenen.
Yassas.
Lefteris, mit gutmütigem Gesicht und langem weißen Bart. Er hat hier im Ort gewohnt, bis er 12 Jahre alt war. Mit 50 ist er zurückgekommen. Warum sind Sie damals weg von hier?
1947 gab es ein paar Zwischenfälle. 4, 5 Leute wurden getötet.
Wie ging das denn los?
Die Alten haben immer erzählt, dass ein Junge die Glocke von einem Schaf gestohlen hatte. So entstand das Missverständnis. Dann hat einer den Jungen geschlagen. Und dann gab es all dieses Durcheinander.
Seine Familie war an der Blutfehde beteiligt, erzählt Lefteris. In der Folge sind alle weggezogen, teils bis nach Amerika. Heute wohnt aus der damals befeindeten Familie auch einer wieder hier. Man sei wieder gut miteinander, sagt Lefteris. Und er sagt, er verspürt keine Wut gegenüber seiner Familie, dafür, dass sie bei der Blutfehde mitgemischt hat. Und doch hat der Streit ganze Generationen zerstört, weil die eigene Ehre zurechtgerückt werden musste. Rund 1000 Höhenmeter weiter oben, beim südlichsten Skitourenrennen Europas, der Piera Kreta. Gegründet von 5 Freunden rund um Nikiforos Diakakis. Alle 2 Jahre Anfang März organisieren sie ehrenamtlich das Rennen. Hoch auf Kretas höchsten Berg, den Psilolithis. Am Fuß des Berges die Dörfer, in denen die Waffentradition besonders tief verwurzelt ist. Nikiforos stammt selbst aus einem kretischen Bergdorf. Mit der Piera Kreta wollen er und sein Team neue Wege aufzeigen. Auch weg von der Waffenobsession. Das war ja nicht nur der Sport, sondern ihr wolltet etwas verändern für die Dörfer.
Beim ersten Mal war es nicht so. Keiner wollte glauben, dass wir hier Berge und Schnee haben. Wir haben gesagt, das zeigen wir ihnen. Als wir hier dann alle zusammengearbeitet haben, wurde klar, das ist mehr als Spaß. Es kann zu einem Entwicklungsinstrument werden.
Beim Rennen sind mehr als 220 Teilnehmer aus 15 Ländern dabei. Für die Jugendlichen aus den Dörfern eine Möglichkeit, ganz neue Erfahrungen zu sammeln. Etwa für Maria, die mithilft, die Sportler zu bewirten.
Beim Skifahren hier mitzuorganisieren ist toll. Wir sind begeistert.
Was, wenn es gelingen könnte, die Traditionen durch das Rennen ein Stück weit zu verschieben? Jetzt heißt es, 1000 Höhenmeter auf Skiern den Berg hinauflaufen. Die meisten Rennläufer entdecken hier eine ganz neue Sonnenseite Kretas. Aber selbst bei diesem Ski-Event treffe ich einen, der vor allem mit einer Waffentradition immer wieder in Kontakt gekommen ist. Yorgos. Er stammt aus Kreta und ist in Deutschland aufgewachsen.
Nun, es gehört zu einem Brauch bei Taufen, Hochzeiten aufgrund der Euphorie und als Ausdruck der Freude mit Gewehren oder automatischen Pistolen in die Luft zu ballern.
Sogenannte Balofies. Immer wieder sind Menschen dabei verletzt oder getötet worden. Sogar ganz in Yorgos Nähe, wie er mir später erzählen wird. Im Gegensatz zu den Schießereien findet er seine Freude woanders. Auf dem Gipfel. Von fast 2500 Metern fällt der Blick auf die tief verschneiten Berge und auf die Küste weit entfernt.
Sikaritiria, Glückwunsch! Jetzt läuten wir hier, oder? Nach griechischer Tradition.
Hier oben wirken all die Dinge, die weiter unten auf Kreta passieren, unwirklich auf mich. Das Paradiesische und die Gewalt, so nah beieinander. Am Fuß der Berge. Polizist Konstantinos Kanlis nimmt mich mit, dorthin, wo einer seiner Kollegen tödlich verletzt worden ist. Wie fühlen Sie sich denn, wenn wir jetzt dahin fahren?
Diese Erfahrungen sind dir in die Seele geschrieben. Das, was du da erlebt hast, wird nie verschwinden.
Der Einsatz 2007 wegen Rauschgiftdelikten. Die Polizisten wurden vor dem Ort Sonjana mit Maschinengewehren beschossen. Und heute werde ich selbst Zeuge davon, wie ungern sich die Polizei dort zeigt. Wir halten bereits 10 Kilometer vor dem damaligen Tatort. Haben Sie jetzt Angst, wenn wir weiter da hochfahren würden?
Wir hatten nie Angst.
Aber seltsam ist es?
Seltsam auf jeden Fall. Es schwirrt einem der Kopf. Du denkst an das, was du durchgemacht hast.
Außerhalb der Dörfer kann die Polizei leichter agieren, mit Verkehrskontrollen, bei denen regelmäßig illegale Waffen konfisziert werden. In den Olivenhainen entdeckt sie immer wieder große Cannabisplantagen. In den Dörfern spielt der Staat eine untergeordnete Rolle.
Früher war der Staat nicht so organisiert. Die Menschen mussten also Lösungen untereinander finden. Daraus hat sich das Gesetz des Dschungels, der Mächtigsten, entwickelt. Wer hat die größere Familie und kann sich gegen die kleinere durchsetzen?
Statt der Polizei versuchen Respektspersonen wie Pfarrer zwischen verfeindeten Parteien zu vermitteln, um Gewalt und Blutfäden zu verhindern. Ein Handyvideo von 2020 zeigt das Osterfest in Sonjana. Kurz vor dem Ort war die Polizei beschossen worden. Auf dem Video zu sehen, der Pfarrer, der die Auferstehung Christi feiert. Dann fallen Schüsse, Balofies, Freudenschüsse. Verängstigte Kinder blicken sich um. An Ostern 6 Jahre später will ich sehen, ob sich dieses Ereignis wiederholt. In manchen Orten hatte es Petitionen gegen die Balofies gegeben. Gesetzlich sind sie inzwischen verboten. Doch die Waffentradition hat sich gehalten. Ob auch heute Nacht scharf geschossen wird?
Also so langsam, so ein paar Leute kommen schon zusammen, Familien mit Kindern auch da vorne.
Und das sind noch normale Böller, die man hört.
Um Mitternacht geht das Fest so richtig los, am Hauptplatz von Sonjana. Heute bleibt es bei den Böllern. Aber immer wieder hören wir an diesen Ostertagen das Geratter von Maschinengewehren. Lehrerin Evi Christaki ist unterwegs in den Bergort Ajia Varvara in der Nähe von Vorizia, wo die Blutfehde stattfand. An der Schule will sie ihr Video gegen die Waffengewalt vorstellen.
Das ist das erste Mal, dass ich das an einer Schule zeige und dabei bin. Ich werde unmittelbar die Reaktionen der Schüler erleben können.
Vor der Schule steht, wie an vielen Orten auf Kreta, eine Statue. Ein Widerstandskämpfer mit Schusswaffe in der Hand. Bewaffnetes Heldentum ist für die Schülerinnen und Schüler in Ajia Varvara ständig präsent. Das, was Evis Schüler aus der Inselhauptstadt Heraklion im Video fordern, nämlich auf Waffen zu verzichten, das trifft hier auf eine ganz andere Lebensrealität. Auf Evis Frage, wer hier schon mal selbst eine Waffe verwendet hat, schnellen die Finger der 12-Jährigen nach oben. Luftgewehre, Pistolen auf einer Hochzeit. Ein Mädchen berichtet:
Mein Vater ist mit mir zu einem Schießstand und sie haben uns Waffen zum Schießen gegeben.
Du hast als Kind manchmal gar keine Wahl,
sagt ein Schüler.
Sie zwingen dich dazu, stehen über dir und sagen: Bist du ein Feigling? Komm, schieß. Es ist zu deinem Besten.
So gut wie alle Schüler haben schon Hochzeiten erlebt, auf denen in die Luft geschossen wurde. Kein kluger Brauch, sagt eine Schülerin, weil das schiefgehen könne, wenn jemandem die Waffe auskommt.
Auf der Hochzeit meines Cousins haben sie auch geschossen,
berichtet ein anderes Mädchen.
Und ein Kind wurde von einer Patrone verletzt.
Durch euch kann sich etwas verändern,
sagt Lehrerin Evi.
Nicht jetzt, während wir hier sprechen, aber morgen, in 5 oder 10 Jahren. Wenn ihr anders seid,
kann sich alles ändern.
Viele der Kinder würden am liebsten selbst mit der Tradition der Waffen brechen. Evi gibt ihnen eine Perspektive, wie das gelingen kann.